NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt die Beate Hinrichs. Karneval und Corona, das war schon im Frühjahr eine ganz schlechte Kombi, als eine Karnevalsparty in Heinsberg sich als Hotspot entpuppte. Und darum gibt's auch heute zu Sessionsbeginn keine großen Feiern. Aber es soll ja bald ein Impfstoff geben und so blicken die Sachverständigen in ihrem Wirtschaftsgutachten vergleichsweise optimistisch in die Zukunft. Das kommentieren wir. Und für Bewohner ländlicher Regionen ist der Alltag in vielem mühsamer als für Menschen in der Stadt. Dazu hat die Bundesregierung heute Zahlen vorgelegt. Der Tag heute, der 11.11., wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem es keinen Karneval gab, keine Eröffnung der fünften Jahreszeit und keine kostümierten und besoffenen Jecken auf den Straßen. Und ob Sie Karneval nun mögen oder nicht, ob Sie uns kummergebeugt in Köln zu hören oder Kopfschütteln in Kiel, das Karnevalsverbot steht für einen massiven Einschnitt, zu dem die Regierenden sich in der Corona-Krise entschlossen haben. Ein Verbot, das mit massiven Kontrollen durchgesetzt wird. Aus Köln, Friederike Müllender.
Man wird am 11.11. in Köln nicht merken, dass Karneval ist. So hat es der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, im Vorfeld prophezeit. Heute ist er mächtig stolz auf seine Kölner, sagt er.
Unsere Aufrufe, zu Hause zu bleiben, nicht zu feiern, den Tag auch ein Stück weit als einen normalen Werktag zu sehen und wenn, dann zu Hause auf der Couch im Fernsehen dem Karneval folgen. Das haben die Kölner befolgt und wir erleben eine total leere Stadt, was einerseits natürlich total weh tut, weil wir Kölner sind so gerne Gastgeber, wir feiern so gerne zusammen. Man merkt jetzt auch erstmalig, was das mit einem macht, plötzlich an so einem Tag auf einem leeren Platz zu stehen. Das stimmt einen sehr, sehr traurig. Aber es geht zurzeit nicht anders und deswegen bin ich sehr stolz auf die Kölner, dass sie sich an die Regeln halten.
Dass sich tatsächlich die allermeisten an die Regeln halten und die sonst so bunte Karnevalshochburg heute ruhig geblieben ist, wundert so manchen Besucher.
Ich bin gerade erst mal auf dem Altermarkt klar geworden, als man da so stand und so ein bisschen Konfetti auf dem Boden lag und wusste, normalerweise kriegt man keinen Fuß auf den anderen. Und jetzt ist hier so eine ganz seltsame, ruhige Stimmung. Ich wundere mich ein bisschen, dass die Karnevalisten, also die Hardcore-Karnevalisten, das nicht genutzt haben und vielleicht das Ganze etwas ad absurdum geführt hätten. Vielleicht nur eine Bühne mit einer Person drauf oder so.
Für die wenigen offenen Cafés und Bäckereien in der Kölner Altstadt lohnte sich das Geschäft heute kaum, erzählt diese Verkäuferin vom Kölner Kaffeebütchen. Normalerweise würde sie mit drei Kolleginnen gleichzeitig im pickepackevollen Laden stehen und fleißig verkaufen.
500, 600 Brötchen, Schnitzel, 300, Frikadellen, sehr, sehr viel. Also wir backen das alle einen Tag vorher. Das sind bestimmt 700, 800 Stück. Und ja, schauen wir mal, was wir heute verkaufen. Ne?
Viel ist es heute nicht. Bereits am frühen Nachmittag schließt sie ihren Laden wieder. Der wirtschaftliche Schaden für die Stadt ist enorm. Dennoch sind sich alle einig, dass diese Entscheidung, den heutigen Tag anders zu gestalten als in den Jahren zuvor, richtig war.
Ein Jahr Pause wird, ich denke, dem Kölner Karneval sehr gut tun. Man kommt zur Besinnung, man lernt die leisen Töne wieder zu schätzen, Dschungeln zu schätzen, dass dieses Ballermann-Karnevals-Gedöns vielleicht nicht mehr so stark stattfindet, weil dann ist es auch für Leute aus dem Umland ja nicht so attraktiv, wenn hier nicht praktisch die Disco ob der Straße ist.
Auch die Kölner Polizei zieht ein positives Fazit. Aus polizeilicher Sicht sei alles ruhig geblieben, sagt Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob.
Ich hoffe, die Kölnerinnen und Kölner sind weiter so besonnen, halten sich weiter an die Aufrufe. Sie haben 11.11 Uhr verstreichen lassen, dann braucht es heute Abend auch keine größeren Feierlichkeiten geben. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Sollten irgendwelche Menschen über die Stränge schlagen, wir sind mit 400 Hundertschaften hier im Stadtgebiet vertreten und würden dann auf die Einhaltung der Regeln achten.
Noch bis weit in den Abend und die Nacht sind Polizei und Ordnungsamt in der Stadt unterwegs.
Kein Karneval in Köln. Friederike Müllender war das. Eins ist klar, wenn es bereits einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus gäbe und das in ausreichender Menge, dann wäre das Karnevalfeiern kein Problem. Dann müssten die Narren und die Jecken vielleicht einen Impfnachweis dabei haben, aber schunkeln dürfte eigentlich erlaubt sein. Nun wissen wir seit Montag, dass ein Impfstoff kurz vor der Zulassung steht, einer von mehreren, für die fieberhaft geforscht wird. Und zwar der Impfstoff der Pharmafirmen BioNTech in Mainz und Pfizer in den USA. Und bei denen hat die EU sich Millionen Impfdosen reservieren lassen. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Der Liefervertrag mit den Firmen BioNTech und Pfizer sieht vor, dass 200 Millionen Dosen Impfstoff an die EU gehen, sobald alle klinischen Studien abgeschlossen sind. Weitere 100 Millionen Dosen sollen dann folgen. Dafür hat die EU sich eine Option gesichert. Der Vertrag muss noch in dieser Woche mit den Unternehmen unterzeichnet werden. Für die Brüsseler EU-Kommission ist der Vertrag der Erfolg monatelanger Verhandlungen.
Our EU vaccine strategy has already shown what we can do. What we can
achieve. Die Strategie bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes beweise, was die EU erreichen kann, wenn sie gemeinsam handelt, sagte die Brüsseler Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, nachdem sie am Mittag grünes Licht für den Vertrag gegeben hatte. Allerdings wollte sie keine Voraussagen machen, wann ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Der Grund: Nach Abschluss der klinischen Studien muss der Impfstoff noch von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA genehmigt werden. In der Regel sind dafür aus Sicherheitsgründen weitere Testverfahren nötig. Um die Versorgung aller Europäer möglichst schnell sicherzustellen, habe die Kommission aber nicht nur Verträge mit einer Firma abgeschlossen.
The agreement we have approved with BioNTech Pfizer today is our fourth contract.
Die Vereinbarung mit BioNTech und Pfizer sei nur eine von vier Vereinbarungen mit internationalen Pharmaunternehmen, erklärte Gesundheitskommissarin Kyriakides. Die Impfdosen sollen nach der Bevölkerungszahl verteilt werden auf die Mitgliedsländer. Rechnerisch könnte das bedeuten, dass etwa ein Fünftel der Dosen nach Deutschland geht. Das wären nach jetzigem Stand rund 57 Millionen Impfeinheiten aus dem heute verabschiedeten Vertrag. In welcher Reihenfolge geimpft wird, das ist Sache der Mitgliedsländer. Als Lehrer aus der Corona-Pandemie fordert die Brüsseler EU-Kommission mehr Zuständigkeiten in der Gesundheitspolitik.
In times of crisis, where we are faced with health threats,
in Krisenzeiten, wenn Gesundheitsprobleme die nationalen Grenzen überschreiten, so Kyriakides, erwarten die Bürger Europas, dass die EU eine aktivere Rolle übernimmt, um die Menschen zu schützen. Im Gespräch ist die Möglichkeit, EU-weit eine Notfallsituation auszurufen, um die Gefahr einer Pandemie grenzüberschreitend und rechtzeitig zu bekämpfen. Offen ist, ob die Mitgliedsländer diesem Vorschlag zustimmen. Gesundheitspolitik war bisher weitgehend Sache der nationalen Regierungen.
Aus Brüssel war das Helga Schmidt. Die Tatsache, dass ein Corona-Impfstoff in greifbare Nähe gerückt zu sein scheint, wirkt sich auch auf die Wirtschaft aus. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat heute seine Prognose vorgelegt und die sogenannten Wirtschaftsweisen gehen davon aus, dass die Konjunktur sich schneller erholt, wenn es einen Impfstoff gibt. Überhaupt sind die Expertinnen und Experten zuversichtlich. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Mit vorsichtigem Optimismus schaut der Sachverständigenrat auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland angesichts der Corona-Pandemie. Lars Feld, Vorsitzender des Rates.
Wir erwarten für das Jahr 2020 eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 5,1% und für das Jahr 2021 wiederum einen Anstieg in Höhe von 3,7%.
Die Bundesregierung ist in ihrer Prognose pessimistischer. Sie rechnet mit einem Minus von 5,5%. Für das Jahr 2021 hingegen ist der Rat vorsichtiger. Er rechnet mit einem Plus von 3,7%. Die Bundesregierung ist damit 4,4% optimistischer. Feld weist aber auch darauf hin, dass die Erholung der deutschen Wirtschaft vor allem vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängt. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen bleibe die wirtschaftliche Lage fragil. Zum Lockdown jetzt im November sagt Feld:
Ich kann sagen, diese Restriktionen, die im November eine Rolle spielen, bei denen gehen wir davon aus, dass in irgendeiner Form über das gesamte Winterhalbjahr irgendwelche spezifischen Restriktionen existieren könnten, die die Wirtschaftsaktivität einschränken, sodass wir insgesamt im Winterhalbjahr nur bei einer Stagnation landen.
Die Corona-Krise sei noch nicht bewältigt, erklärte Feld. Stabil bleibe aber der Arbeitsmarkt. Man erwarte nur geringfügige Veränderungen. Die Arbeitslosenrate bleibe bei etwa 6%. Um die höheren Staatsschulden macht sich der Rat keine großen Sorgen. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung dürfte zur Erholung beitragen. Allerdings sei es nicht in allen Teilen zielgenau, so schreiben die Wirtschaftsweisen. Die Volkswirtin Monika Schnitzer, neues Mitglied des Sachverständigenrates, weist darauf hin, dass viele Menschen in den letzten Wochen gar nicht konsumieren konnten.
Wir haben im letzten Jahr auch gesehen, dass die Einkünfte ja gar nicht so weggebrochen sind, sodass das Problem weniger war, dass den Menschen Einkommen gefehlt hat, sondern zumindest zu Beginn der Krise hat ihnen vor allem die Möglichkeit zum Kaufen, zum Konsumieren gefehlt. Das ist ja nach wie vor immer noch ein Thema. Sie können jetzt nicht ins Restaurant gehen, Sie können jetzt keine Urlaubsreise machen. Und da hilft dann auch ein Konjunkturprogramm an der Stelle nicht.
Ein Beitrag von Thorsten Huhn aus Berlin. Vorhersagen sind ja immer so eine Sache. Sie werden aufgrund der bisher bekannten Daten getroffen, egal ob fürs Wetter oder für die Wirtschaft. Aber letztendlich bleiben sie halt Spekulationen. Und wenn die bisher bekannten Daten sich auf das Coronavirus beziehen, dann ist das echtes Neuland. Vor diesem Problem stehen natürlich auch die Sachverständigen, die die Wirtschaftsprognose erstellen. Wolfgang Landmesser kommentiert.
Wirtschaftsprognosen haben oft eine kurze Halbwertszeit. Und das gilt besonders in der Corona-Krise. Anschauung bietet das Jahresgutachten des Sachverständigenrats. Im März legten die sogenannten Wirtschaftsweisen eine Sonderprognose zur Pandemie vor. Damals gingen sie von relativ glimpflichen Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung aus, mit einem Minus von knapp 3% für dieses Jahr im sogenannten Basisszenario. Jetzt ist der Sachverständigenrat auf eine Prognose eingeschwenkt, die dem nahe kommt, was er im Frühjahr noch Risikoszenario nannte. Um mehr als 5% wird die Wirtschaft demnach in diesem Jahr schrumpfen, und damit stärker als während der Finanzkrise 2009. Das Problem der Prognose, sie steht unter dem Vorbehalt, dass kein neuer Lockdown kommt, dass wir uns mit mehr oder weniger geringen Einschränkungen durch die kalte Jahreszeit hangeln. Aber es könnte eben auch deutlich schlechter kommen. Und das würde die Aussichten aufs kommende Jahr empfindlich eintrüben. Für 2021 sehen die Wirtschaftsforscher im Dienst der Bundeskanzlerin im Moment ein Plus von knapp 4% voraus. Die wirtschaftliche Entwicklung würde dann vielleicht kein deutliches V beschreiben, steil runter und steil wieder rauf, aber doch eine stetige Erholung in Richtung Vorkrisenniveau. Das ist angesichts der aktuellen Situation keineswegs sicher. Mag sein, dass die Infektionszahlen im November so weit sinken, dass die Gastronomie mit strengen Hygienekonzepten wieder öffnen kann und sich auch das Kulturleben Richtung Weihnachten wieder normalisiert. Aber selbst wenn wir dem Teil-Lockdown entkommen, über die Feiertage könnten die Infektionen wieder nach oben gehen und im Januar oder Februar neue Einschränkungen drohen. Das würde dann nochmal massiv auf der Wirtschaft lasten. Ganz abgesehen von der Welt um uns herum. Die deutsche Wirtschaft lebt vom Export. Maschinenbauer und Autozulieferer konnten in den Sommermonaten Hoffnung schöpfen. Die Aufträge sind nach dem tiefen Sturz im Frühjahr wieder deutlich angezogen. Aber jetzt wachsen die Zweifel wieder, ob die deutlich härter getroffenen Handelspartner in Frankreich, Italien oder den USA weiter Waren made in Germany bestellen. Das alles findet sich übrigens auch im dicken Gutachten des Sachverständigenrats mit detaillierten Zahlen und Grafiken zur Situation der einzelnen Länder und der Binsenweisheit, dass die weitere Entwicklung zum großen Teil am Ausland hängt. Die Erfahrung aus der missglückten Vorausschau vom März hätte die Forscher zu mehr Vorsicht mahnen können. Sie beschreiben ja selbst, wie fragil die Lage gerade ist. Klar, wenn alles gut geht, kann es tatsächlich so kommen. Ein Negativszenario als Alternative wäre aber in der aktuellen Situation angemessener gewesen denn je.
Das Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen kommentierte Wolfgang Landmesser im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Seit rassistische Polizeigewalt in den USA einmal mehr in den Schlagzeilen ist, auch bei uns. Und seit auch bei uns wieder mehr Fälle von rassistischem Verhalten von Polizisten öffentlich werden, seitdem wird darüber gestritten, ob wir in Deutschland eine Studie dazu brauchen, um das Problem überhaupt erstmal anzugehen. Innenminister Horst Seehofer ist strikt dagegen, er will Rassismus in der Gesamtgesellschaft erforschen lassen. Wissenschaftler der Ruhr-Universität in Bochum haben sich aber bereits mit dem Verhalten von Polizisten befasst. Uli Haug.
Bei der Studie des Kriminologen Tobias Singelnstein von der Ruhr-Uni Bochum ging es nicht grundsätzlich um rassistische Einstellungen in der Polizei, sondern um mutmaßlich rechtswidrige Polizeigewalt. Online befragt wurden rund 3.400 Personen, außerdem wurden 17 Experteninterviews mit Polizeibeamten geführt. In der Studie wurden die Teilnehmer gefragt, welcher Personengruppe sie sich zuordnen würden. Für die Gruppe der People of Color wurde dabei folgende Definition verwendet.
People of Color sind von Rassismus betroffene Menschen, die angeben, üblicherweise von anderen nicht als deutsch aussehend wahrgenommen zu werden.
Ergebnis der Studie ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color oder kurz POC in der Praxis viel häufiger Diskriminierungserfahrungen machen. Insbesondere bei verdachtsunabhängigen Personenkontrollen, so Professor Singelnstein.
Also bei den POC ist in 28% der Fälle eine Personenkontrolle der Auslöser für den Polizeikontakt, der Anlass für den Polizeikontakt. Bei Menschen mit Migrationshintergrund sind es 22%. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund sind es nur 14% der Fälle, in denen die Personenkontrolle der Anlass für den Polizeikontakt ist.
Der Rechtsanwalt Blaise El-Mourabit kann aus eigener und aus der Erfahrung seiner Klienten von Diskriminierung durch die Polizei berichten. Oft fehle es bei diesen anlasslosen Kontrollen am Respekt. Außerdem gebe es schnell unbelegte Unterstellungen.
Also man läuft durch den Bahnhof, möchte die Bahn kriegen, man wird angehalten und wird erstmal geduzt und dann kommt sofort die Unterstellung, man würde irgendwie Betäubungsmittel bei sich tragen.
Eine Lösung für El-Mourabit, der bundesweite Einsatz von Bodycams der Polizisten, wenn es zu Grundrechtseinschränkungen kommt. Sowie eine Pflicht, Namen oder Dienstnummern offen zu tragen. Denn viele Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt würden gar nicht verfolgt bzw. regelmäßig eingestellt.
2% der Strafverfahren gegen Polizisten wegen Polizeigewalt führen letztlich zu einem Strafbefehl oder einer Anklageerhebung. Das ist erschreckend niedrig, deswegen brauchen wir dringend bessere Beweise. Und was ist objektiver als eine Aufnahme durch eine Bodycam? Mir fällt ehrlich gesagt nichts Besseres ein.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diskriminierenden Einstellungen in der Polizei sind bislang überschaubar. Studien gibt es nur wenige. Die Soziologin Astrid Jakobsen von der Polizeiakademie in Niedersachsen sieht deshalb enormen Nachholbedarf. Sie macht aber auch klar, dass ein strukturelles Problem nicht heißt, dass die Polizei in Gänze betroffen ist und gezielt diskriminierend handelt. Jakobsen wirbt auch um Verständnis für die Einsatzkräfte.
Also Sie haben das Problem, Sie haben eine vieldeutige Situation und müssen unter Zeitdruck schnell deuten, was passiert hier, was müssen wir machen und an wen wenden wir uns in dieser Situation.
Insgesamt sprechen sich alle Experten für weitere wissenschaftliche Studien zu Rassismus und Diskriminierung in der Polizei aus. Die von Bundesinnenminister Seehofer angekündigte Studie zu Rassismus in der Gesellschaft halten alle für zu ungenau und nicht ausreichend.
Die Debatte über rassistische Polizeigewalt und strukturellen Rassismus in der Gesellschaft hält an. Uli Haug war das aus Berlin. Das Leben auf dem Land gilt als ruhig und beschaulich und wird oft als geradezu idyllisch verklärt. Viele Bewohner ländlicher Regionen finden das auch deutlich angenehmer als die Enge, die Hektik und die Lautstärke vieler Städte. Aber natürlich hat das auch Nachteile, denn wer weit draußen wohnt, braucht fast immer ein Auto, hat lange Wege und dann nicht mal schnelles Internet. Das ist alles nicht neu und Agrarministerin Julia Klöckner und Heimatminister Horst Seehofer wollen die Lebensverhältnisse angleichen. Martin Polanski.
Es sind Zahlen, die das Stadt-Land-Gefälle deutlich machen. In manchen Regionen hat nicht mal jeder zweite Haushalt eine gute Breitbandverbindung. Wer auf dem Land zum Arzt muss, braucht 50% mehr Fahrzeit als in der Stadt. Und die Wirtschaftsleistung auf dem Land beträgt nur 2/3 der Wirtschaftsleistung in den Ballungsräumen. Dazu kommen niedrigere Einkommen, anhaltende Abwanderung und Alterung. Der dritte Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung ländlicher Räume zeigt keine echte Trendumkehr, auch wenn die Bundesregierung betont, dass sie sich stark macht für gleichwertige Lebensverhältnisse. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU.
Wir wollen keine Region Deutschlands verlieren oder zurücklassen, weil zurückgelassene Regionen auch zum Teil für extreme Positionen auch anfällig sind. Denn es geht darum, dass Deutschland zusammenhält und sich nicht spalten lässt.
Klöckner verweist auf die vielen Förderprogramme der letzten Jahre. So hätten Bund und Länder zwischen 2014 und 2019 knapp 1,9 Milliarden Euro in den ländlichen Raum investiert. Und 1850 Projekte seien aufgelegt worden, von Gemeinschaftshäusern über ehrenamtliche Begleitdienste bis hin zu Dorfbühnen. Nach dem Motto, viel hilft viel. Allerdings, die Förderprogramme bringen mitunter nicht die gewünschten Ergebnisse. Das meint etwa Oliver Rottmann von der Universität Leipzig, der sich in einem interdisziplinären Forschungszentrum mit der öffentlichen Infrastruktur beschäftigt. Beispiel Breitbandausbau, der sei in Deutschland im europäischen Vergleich nach wie vor unterdurchschnittlich.
Im Breitbandbereich ist sehr viel Geld im Markt. Da ist eher das Problem, dass die Personalkapazitäten nicht ausreichen, das abzurufen, dass die Förderverfahren relativ schwierig sind, also solche Projektbeantragungen. Und es sind auch zu wenig Tiefbaukapazitäten am Markt.
Auch Klöckner gesteht ein, die vielen Förderprogramme von Bund und Ländern seien zum Teil nicht gut aufeinander abgestimmt. Deshalb würden Mittel oft gar nicht abgerufen. Beispiel Gesundheitsversorgung. Der Ärztemangel auf dem Land bleibt ein Problem, trotz Landarztquoten, Telemedizin und sogenannten Zukunftsprogrammen. Klöckner appelliert an die Länder, mehr zu tun.
Da gibt es schon sehr, sehr gute Initiativen, dass Ärzte sich zusammenschließen und einen Belegungsplan in den ländlichen Regionen machen. Das heißt, wer ist montags da, wer ist dienstags da, also dann ist man Zahnarzt da, dann ist man Allgemeinmediziner da.
Neben Landwirtschaftsministerin Klöckner ist auch Innen- und Heimatminister Horst Seehofer von der CSU für die ländlichen Räume zuständig. Chancen für die ländlichen Regionen sieht Seehofer auch durch die Corona-Krise. Stichwort Homeoffice. Wer von zu Hause aus arbeiten könne, müsse nicht unbedingt in der Großstadt wohnen. Allerdings setzt das voraus, dass die Internetverbindung ausreichend ist.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wie viel politisches Bewusstsein haben Kinder und Jugendliche? Darüber wird gern gestritten, aber die jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung dürften eigentlich deutlich gemacht haben, dass es viele politisch sehr engagierte junge Menschen gibt. Das ist auch Thema des Kinder- und Jugendberichtes, den die Bundesregierung alle paar Jahre erstellen lässt. Und heute hat Familienministerin Franziska Giffey die jüngste Studie präsentiert. Tanja Praschak.
Die Jugend ist besser als ihr Ruf. Das findet zumindest Bundesjugendministerin Franziska Giffey und nahm Kinder und Jugendliche auf der Bundespressekonferenz in Schutz. Die Corona-Pandemie verlange den jungen Menschen viel ab. Alles, was zur Jugend eigentlich dazugehöre, sei gerade durch die Pandemie nicht möglich und warb für mehr Verständnis.
Junge Menschen sind zu dem allergrößten Teil sehr wohl verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll. Das sehen wir aus allen Erhebungen. Sie verhalten sich entsprechend der Einschränkungen, obwohl schon jetzt viele Lebensläufe auch durch die Krise ein Stück weit beeinträchtigt sind und obwohl auch die Jugend ein Stück ihrer Leichtigkeit verliert.
Das alles sagte sie nicht einfach so. Auf ihrem Tisch lag ein dicker Wälzer, der 600 Seiten lange Kinder- und Jugendbericht. Darin fordern Experten, dass Kinder und Jugendliche besser politisch ausgebildet werden müssen. Vor allem, weil es viele Herausforderungen gibt, wie etwa die Klimakrise. Konkret fordern die Experten beispielsweise, dass Jugendliche bundesweit auch mit 16 Jahren wählen dürfen. Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung begründet das so.
Das können Kinder und Jugendliche sich beteiligen. Die herausragendste Beteiligungsform in der Demokratie ist die Ausübung des Wahlrechts. Und wir haben uns die Situation in Bund, Ländern und Kommunen angesehen und knüpfen an die guten Erfahrungen in einigen Ländern und Kommunen an und schlagen vor, eine generelle Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahren vorzunehmen.
Und damit Kinder und Jugendliche auch gut auf Wahlen vorbereitet sind, sehen die Sachverständigen auch Nachholbedarf im Schulunterricht. Sie fordern, dass es an jeder Schule in allen Klassen pro Woche 2 Stunden Politikunterricht geben soll, der sich auch mit unterschiedlichen Medien beschäftigen soll. Den Unterricht sollen aber unbedingt Lehrer halten, die in Politik im Studium ausgebildet wurden, erklärte der Kommissionsvorsitzende Christian Palentin.
Wir haben festgestellt, dass wir gerade in dem Fach Politik häufig Lehrerinnen und Lehrer haben, die nicht Politik an den Universitäten studiert haben, die also sogenannt fachfremd den politischen Unterricht geben und sich die Sachen, die sie dort unterrichten, anlesen, aneignen, sich von Kolleginnen und Kollegen beraten lassen. Aber das ersetzt natürlich nicht so etwas wie ein grundständiges Studium des Faches.
Wahlrecht mit 16, eine bessere politische Bildung an Schulen und außerhalb. Bundesjugendministerin Giffey unterstützt den Kinder- und Jugendbericht mit seinen Forderungen. Ja, und dann? Verpufft alles? Fragte auf der Bundespressekonferenz ein Journalist.
Nein, das verpufft natürlich nicht.
Sondern wird, so Giffey, von den zuständigen Ministerien jetzt erstmal geprüft. Am Ende wird das Ganze auch im Bundesrat und Bundestag diskutiert.
Tanja Praschak war das zur politischen Bildung und zum politischen Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen. Und wie viel Umweltbewusstsein haben eigentlich deutsche Spitzenpolitiker? Wie zeigt sich das in ihrem Verhalten, in ihrem Alltag? Dieser Frage widmet sich die Deutsche Umwelthilfe und sie guckt sich dabei ganz konkret die Dienstwagen der Politiker an. In ihrem jüngsten Dienstwagen-Check stellt die Umwelthilfe unseren Volksvertretern dabei wirklich kein gutes Zeugnis aus. Martin Bohne.
Alle Jahre wieder durchleuchtet die Deutsche Umwelthilfe die Dienstwagenflotte der politischen Verantwortungsträger. Und alle Jahre wieder wünscht sich Barbara Metz,
dass ich mal irgendwann hier sitze und Ihnen sagen kann, alle haben es verstanden, alle sind umgestiegen auf klimafreundliche Fahrzeuge. Tatsächlich ist es in diesem Jahr leider wieder nicht der Fall.
Im Gegenteil. Der Trend gehe sogar in die falsche Richtung, sagt die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Von den 235 erfassten Dienstwagen der Spitzenpolitikerinnen und Politiker von Bund und Ländern konnten nur 7 eine grüne Karte und 8 wenigstens eine gelbe Karte bekommen.
Und alle anderen, und es sind insgesamt 220 Fahrzeuge, erhalten die rote Karte, weil sie deutlich über dem geltenden Grenzwert von 95 Gramm liegen.
95 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer, das ist der seit diesem Jahr europaweit geltende Grenzwert, den die Autohersteller für ihre Fahrzeugflotten einhalten müssen. Nach den Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe beläuft sich der Treibhausgasausstoß bei der Dienstwagenflotte des deutschen politischen Spitzenpersonals jedoch auf 227 Gramm, also mehr als das Doppelte des europäischen Grenzwertes. Barbara Metz wirft den mit einer roten Karte bedachten Politikerinnen und Politikern vor, gegenüber den Wählern ihr Versprechen, sich für den Klimaschutz einzusetzen, gebrochen zu haben.
Und vor diesem Hintergrund ist die Dienstwagenwahl vieler Politikerinnen und Politiker tatsächlich ein ganz fatales Signal. In Deutschland leisten wir uns nach wie vor ein Schaufahren gegen den Klimaschutz.
Besonders erschreckend findet die stellvertretende DUH-Geschäftsführerin, dass das gesamte Bundeskabinett eine rote Karte erhielt.
Svenja Schulze, die Umweltministerin, wo man sagen würde, ja, da würde man hoffen, sie geht mit gutem Vorbild voran. Auch da sehen wir ein Fahrzeug mit 242 Gramm CO2 pro Kilometer. Und unser absoluter Dauerbrenner ist natürlich sowieso Herr Scheuer, dem Klimaschutz offenbar nicht so wahnsinnig viel sagt. Kann man auch an seinem Dienstwagen sehen, 258 Gramm CO2 pro Kilometer, also 2,7 Mal über dem, was aktuell gefordert wird von der EU.
Als schlimmste CO2-Schleuder im Bundeskabinett erweist sich der Wagen von Familienministerin Giffey. Die Deutsche Umwelthilfe bezieht sich bei ihrer Dienstwagenauflistung auf den Ausstoß im realen Testbetrieb, so wie er von einer europäischen Umwelt-NGO erhoben wurde. Deren Werte weichen von den Herstellerangaben teils stark ab. Die Deutsche Umwelthilfe fordert die Politik daher in Sachen Dienstwagenförderung zum sofortigen Umdenken auf.
Ganz grundsätzlich fordern wir, dass es keine Zuschüsse für den Kauf oder das Leasing oder Steuervergünstigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge gewährt werden dürfen, die den seit diesem Jahr geltenden europäischen Grenzwert überschreiten.
Und natürlich, alle politischen Spitzenvertreter sollen sofort auf saubere Dienstwagen umsteigen.
Ein Bericht von Martin Bohne war das. Es gibt Straftaten, die lassen einen sprachlos, einfach weil sie wirklich so spektakulär sind, so wie diese. 4 Unbekannte haben mit einem Kernbohrer die Wand des Tresorraums im Keller des Zollamtes Emmerich am Niederrhein durchbrochen. Die Täter sind mit 6,5 Millionen Euro entkommen. Das Ganze geschah offenbar schon am 1. November. Ludger Katzmürzak.
Eine Geschichte wie aus einem Hollywood-Film. Am frühen Morgen des Allerheiligen Tages hebeln mehrere unbekannte Männer die Kellertür des Hauptzollamtes in Emmerich auf. Mit einem Kernbohrer durchbohren sie die Wand zum Tresorraum und machen reiche Beute. Sie entwenden rund 6,5 Millionen Euro, verpackt in Safebags. Das sind Sicherheitstaschen, in denen der Zoll beispielsweise beschlagnahmtes Geld aus dubiosen Geschäften lagert. Oberstaatsanwalt Günter Neifer.
Ein großer Teil, aber nicht der Hauptteil, wurde für die Staatsanwaltschaft Kleve sichergestellt und aufbewahrt. Es waren auch andere Dienststellen, die dort in den Räumlichkeiten beschlagnahmte Gelder aufbewahrten.
Zeugen hatten gegen 6 Uhr morgens Bohrgeräusche gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Knapp 5 Stunden später beobachteten sie, wie 3 dunkel gekleidete Männer mit Strickmützen etwas in einen weißen Transporter mit Schiebetür packten. Das Fahrzeug mit Kleverkennzeichen fuhr schließlich Richtung Autobahn A3 davon, später gefolgt von einem PKW, dessen Fahrer laut Polizei bei dem Raub Schmiere gestanden haben könnte. Ein Zeuge hatte den Mann in der Nähe des Zollgebäudes am Rheinufer nervös auf- und abgehen sehen.
Das ist ihm merkwürdig vorgekommen. Er hat ihn nicht aus den Augen gelassen, hat auch ein Foto gemacht. Und dies ist die begründete Hoffnung für uns, dass dieses von dem Zeugen gemachte Foto hier zur Identifizierung zumindest eines der Beschuldigten führen könnte.
Staatsanwalt Günter Neifer schließt nicht aus, dass die Fahnder bei ihren Recherchen auch nach einer undichten Stelle beim Zoll oder bei der Polizei suchen müssen.
Als ich von diesem, sage mal, spektakulären Fall hörte, kam als erster Gedanke, naja, ob da nicht ein Tippgeber vielleicht mit am Werke war. Sicherlich, das gehört zu den Hausaufgaben der ermittelnden Polizeidienststellen. Auch dieser Frage nachzugehen, hat eine Person Insiderwissen gehabt und
möglicherweise dieses Wissen weitergegeben.
Die Zollverwaltung hatte den Einbruch bereits in der vergangenen Woche publik gemacht. Die Pressemitteilung las sich aber sehr unspektakulär, weil zur Höhe der Beute keine Angaben gemacht wurden.
Wir haben, obwohl der Einbruch schon am 1. November sich ereignet hat, uns zunächst zurückgehalten, die Öffentlichkeit zu informieren über die Höhe der Beute aus ermittlungstaktischen Gründen.
Nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Für Tipps, die zur Ergreifung der Täter führen, sind 100.000 Euro Belohnung ausgeschrieben.
Zu dem spektakulären Raub von 6,5 Millionen Euro in Emmerich war das Ludger Katzmierzak. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.